Heute zu Gast die Podcasterin, Schriftstellerin und Coach Laura Malina Seiler.
Ich bin ja keine Influencerin. Ich lebe nicht von meinem Instagram-Account, sondern ich lebe davon, dass ich das Leben von Menschen positiv transformieren möchte und sie darin unterstützen möchte. Und mir geht es darum, dass die Leute die Kurse machen und wirklich was in ihrem Leben verändern. Das ist das, worum es mir geht. Und nicht, dass ich irgendwie mit irgendeinem Post 1000 Euro verdiene. Das spielt für mich überhaupt gar keine Rolle.
Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
In eigener Sache ein neues Projekt. Und zwar haben meine Kollegen aus dem Jobs-Bereich, wir haben ja seit vielen Jahren eine Jobplattform, Online-Marketing-Jobs, heute OMR-Jobs, wo sich Menschen um Jobs im Digital-Marketing oder im Digital-Business insgesamt kümmern können. Und die Kollegen, die das machen, die hatten jetzt die Idee, daraus ein kleines Matchmaking-Event zu kreieren. Das findet erstmalig statt am 6. November hier in Hamburg. Die Idee ist, von 17 bis in Uhr bis in den Abend hinein verschiedenen Firmen und Personen die Chance zu geben, sich kennenzulernen. Also ganz konkret, an einem Abend in kurzer Zeit kann man als Firma 45 potenzielle Bewerber aus dem Bereich Marketing und Digitalbusiness treffen. Als Bewerber kann man ohne Kosten innerhalb eines Abends 15 verschiedene Firmen kennenlernen, bei denen man möglicherweise arbeiten möchte. Das Ganze hat für beide Seiten kaum organisatorischen Aufwand. Ihr müsst nur rumkommen. Hier in Hamburg am Nobis-Tor geht das Ganze, also mitten in der City. OMR Match heißt das Ganze. Alle Infos omr.com/match. Sonntags-Podcast. Wir waren die Woche über mit ganz vielen Kollegen in Köln, haben unsere Aftershow-Party gemacht. Ein wundervoller Abend, wie ich fand. Alle angekündigten DJs natürlich da. Und jetzt machen wir am Sonntag einen Podcast, den ich vor einigen Tagen aufgenommen habe, mit Laura Malina Seiler. Die Dame ist gar nicht so einfach zu bekommen, denn sie ist selber sehr erfolgreiche Podcasterin, Schriftstellerin, Speakerin, vor allen Dingen aber Coach. Und hat um ihren eigenen Namen herum so ein kleines Imperium aufgebaut. Angefangen hat sie übrigens mal beim Musiklabel Er ist guter Junge von Bushido. Und jetzt ist sie sozusagen in diese neue Rolle reingewachsen. So Coach und Achtsamkeitstrainer, das hört sie nicht so gerne. Hat sie mir auch schon im Vorgespräch erzählt, dass das eigentlich gar nicht so ihr Ding ist. Aber generell, was sie so macht, das ist sehr speziell und kann man gar nicht so genau beschreiben. In den USA ist der Trend generell zu Coaching und zu Coaches, Business Coaches, schon viel, viel größer. Da gibt es Tony Robbins, über den gibt es sogar eine Netflix-Doku, die ist absolut abgefahren. I'm Not Your Guru heißt die. Und Laura findet den auch ganz inspirierend. Wir haben darüber gesprochen, wie man sowas aufbaut, welche Rolle die verschiedenen Medienkanäle für sie gespielt haben oder spielen, wie sie damit Geld verdient. Wahrscheinlich, das kommt auch gleich raus, am ehesten über E-Learning und über Academy, dass sie davon träumt, eine eigene Netflix-Serie zu machen. Ich kannte Laura aus den verschiedenen Podcast-Charts, die es so gibt. Die meisten Podcast-Charts sind ja echt irgendwie schwach, aber sie ist da auf jeden Fall auch mal mit drin. Und sie ist, glaube ich, tatsächlich auch recht groß, sagt sie auch, aber hat verschiedenste Sachen, die sie so macht. Und ich glaube, es passt ganz gut in die Zeit, mal zu verstehen, was Laura da so treibt. Und ich habe es versucht, ein bisschen natürlich businessmäßig zu verstehen. Ich würde mal sagen, direkt rein in den Podcast. Übrigens, am Ende des Podcasts gibt es noch ein Gespräch, das ich geführt habe mit Alexander Hüsing, dem Gründer von Deutsche Startups, der regelmäßig mit unserem Stammgast Sven Schmidt podcastet. Und Alex hat ein Buch geschrieben. Und außerdem ist Alex auch aus dem Ruhrgebiet. Das Buch geht auch über das Ruhrgebiet. Das Buch geht auch am Rande über Sven Schmidt. Also hört bis zum Ende durch. Danach kommt noch der Alex. Der Podcast beginnt jetzt gleich übrigens mit der zentralen Frage, die ich hier initial gestellt habe, und es geht direkt unmittelbar los.
Was?
Deine, wenn du jetzt auf einer Party gefragt wirst, was machst du beruflich, wie würdest du es dann sagen?
Puh, dann würde ich sagen, ich bin Visionärin, glaube ich. Dann würde ich sagen, ich habe viel vor und habe unterschiedliche Wege und Kanäle gefunden, diese Vision in die Welt zu bringen.
Okay, und was ist die Vision?
Die Vision ist, so viele Menschen wie möglich in ihre Kraft zurückzubringen.
Okay, erzähl mal, wie du dazu gekommen bist. Das ist ja kein Ausbildungsberuf.
Nee, das stimmt. tatsächlich durch meine eigene Geschichte. Also wie das ja meistens so ist, gerade bei solchen Themen. Ich war selber lange, lange auf der Suche und hatte viele unterschiedliche Themen, die überhaupt nicht funktioniert haben in meinem Leben. Sei es, ich hatte keine Ahnung, was ich beruflich machen möchte. Ich hatte finanzielle Probleme, beziehungsweise hatte am Ende des Monats immer ungefähr 0 Euro auf dem Konto. Wusste nicht so richtig eigentlich, was ich wirklich machen will. Beziehungen haben irgendwie alle immer nicht wirklich funktioniert. Und ich habe mich in mir einfach super unwohl gefühlt und bin dann, wie es der in Anführungsstrichen Zufall wollte, zum Thema persönliche Weiterentwicklung gekommen und habe selber dann Seminare besucht und habe so viele Antworten plötzlich für mich gefunden und so viele, ja, plötzlich so viele Erkenntnisse für mich gehabt und bin von diesem irgendwie, das Leben ist unfair und irgendwie alles ist irgendwie nicht so, wie ich das will. Ich sag mal, aus so einem Opfermodus, aus so einem whiny, es ist alles so gemein Modus, in wirklich meinen eigenen Schöpfermodus zurückgekommen und in meine Kraft und in dieses, in einfach eine ganz andere Perspektive, mich und mein eigenes Leben zu sehen. Und seit dem Moment, wo ich das angefangen habe, anders für mich zu leben, zu betrachten, hat sich einfach mein komplettes Leben verändert. Und
wann war das? Also dann, wann hast du sozusagen diesen Weg eingeschlagen?
So vor 10 Jahren hat das begonnen.
Ah, okay. Ja. Und seit wann machst du es hauptberuflich, dass du damit Geld verdienen kannst?
Seit 3 Jahren.
Seit 3 Jahren, okay. Und ja. Aber du hast auch schon mal, wenn man recherchiert, dann kann man nachlesen, du hast auch schon mal im Musikbereich gearbeitet, also du hast schon mal richtig auch klassische Jobs gehabt, ne?
Ja, ja, sicher. Also ich habe tatsächlich, man möge es fast nicht glauben, aber ich habe Politikwissenschaft studiert ursprünglich und Spanisch und Italienisch und dann später im Master in Intercultural Communications gemacht und habe dann...
In Berkeley, glaube ich, ne?
Also in Berkeley habe ich auch studiert, genau. Ja, und bin dann danach, ich habe während meines Studiums immer parallel gejobbt und habe in einer Musikmanagement-Agentur gejobbt und als ich meinen Master fertig hatte, hat damals mein Chef mich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, das quasi, also richtig als Artist-Managerin zu arbeiten, also als Künstler-Managerin für einen Musiker. Und dann habe ich erst gesagt, nein, weil ich will ja unbedingt Coach werden. Und habe dann aber nochmal über das Angebot nachgedacht und dachte mir, eigentlich macht es total Sinn, jetzt nochmal ein bisschen Know-how zu sammeln und auch erstmal wirklich mein Business in Ruhe aufzubauen, ohne jetzt einfach so blindlings da rein zu stolpern. Und das war auch, glaube ich, die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können.
Für welchen Künstler hast du da gearbeitet?
Das waren tatsächlich 2 Künstler, für die ich dann damals gearbeitet habe. Das eine war Fetsum und das andere war Tim Bensko.
Okay, ich habe immer was gelesen, sogar von Gangster-Rappern oder so.
Ach so, ja, ich habe vorher in meinem Studium, als ich noch gejobbt habe, bevor ich bei Guerilla Entertainment war, habe ich davor für Erst Guter Junge gearbeitet. Das ist das Label von Bushido gewesen.
Ah, okay.
Oder ist es immer noch, ja, genau. Und habe da im PR-Bereich quasi als studentische Aushilfe gearbeitet.
Okay. Und wie ist dann, also ich meine, das ist ja, klingt jetzt erstmal auf verschiedenen Ebenen super erfreulich. Du bist sozusagen happy mit deinem Job. Du scheinst damit, da müssen wir darüber sprechen, auch wirtschaftlich jetzt sehr gut von leben zu können. Und das macht dir, du begeisterst andere Leute. Aber wie hast du diesen, also was war so der Durchbruch? Hast du so bei Instagram angefangen zu posten? Dann haben dir die Leute angefangen zu folgen? War der Podcast zuerst da? War dein erstes Buch zuerst da? Was war das Erste, was du sozusagen, mit dem du zum ersten Mal so ein bisschen den Namen gemacht hast?
Das allererste, was tatsächlich da war, war Instagram. Mhm. Damals, als ich angefangen habe, hieß mein Instagram noch von Visionen und Zitronen. So hatte ich mich damals genannt. Und genau, und damit habe ich damals angefangen, sozusagen einfach immer Texte zu schreiben. Also nicht nur Bilder zu posten, sondern ich habe tatsächlich auch über Instagram schon wirklich richtig gute inhaltliche Texte geschrieben, um direkt Mehrwert weitergeben zu können. Und habe dann parallel meine Webseite aufgebaut, habe da angefangen zu bloggen, habe dann aber gemerkt, irgendwie bloggen und so lange Blogartikel schreiben, das macht mir nicht so viel Freude. Und dann habe ich tatsächlich angefangen mit Podcasten und das war wirklich zu einer Zeit, das war jetzt vor 3,5 Jahren, da gab es wirklich keinen deutschen Podcast, also ich sage jetzt mal keinen wirklich nennenswerten deutschen Podcast und so bevor diese Podcastwelle angefangen hat und das war ganz spannend, weil ich, als ich dann damals damit angefangen habe, mir hat das so viel Freude bereitet und es war so witzig, weil immer dann alle gesagt haben, was ist ein Podcast, so, was ist das, wo finde ich das? Mittlerweile ist es ja irgendwie ganz anders, was super schön ist und habe dann tatsächlich mit dem Podcast angefangen Und der ist so gut angekommen direkt, dass ich mich dann darauf auch sehr konzentriert habe und habe dann parallel Webinare angefangen zu geben und habe dann immer mehr Kanäle dazugenommen. Also ich hatte erst Instagram, dann hatte ich meine Webseite, dann kam der Podcast dazu, dann kam YouTube dazu, wo ich dann immer meine Webinare, die ich gegeben habe, hochgeladen habe als Videos. Ich habe Live-Webinare morgens um 7 immer gegeben. Das war der 7 a.m. Club, wo ich jeden Morgen eine Stunde lang live gegangen bin und eine Meditation geleitet habe und Input gegeben habe. Und ja, und so, dann kam mein erstes Buch, was auch direkt tatsächlich ein Bestseller gewesen ist. Und dann habe ich mit Facebook-Gruppen auch gearbeitet. Und dann wurde der Podcast, der Podcast hat mittlerweile über 16 Millionen Downloads. Also
was heißt unfassbar. In der Woche? Also wie viel Hörer hast du in der Woche?
Das müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber ich glaube, es sind so um die 50.000, 60.000.
Hörer in der Woche, okay.
Ja.
Aber und du machst aber nicht jede Woche einen, oder?
Doch, ja.
Okay, aber der ist, also häufig sehe ich in den Charts ganz vorne, weil die Charts, Podcasts sind ja auch irgendwie so nicht wirklich hilfreich, aber mal sehe ich ihn gar nicht, deswegen dachte ich, der wäre gar nicht regelmäßig da. Okay.
Doch, doch. Also jede Woche kommt eine neue Folge.
Und genau. Jetzt, wer dich nicht kennt, also wo hast du das Wissen her? Also wo hast du das gelernt, was du da jetzt sozusagen, was du da erzählst oder was du da teilst, wie kommt das in dich rein? Also du hast ja irgendwie im Studium, war ja was anderes. Also hast du selber alles eigene Erfahrung oder hast du da irgendwie dann dich selber auch noch weiter
gebildet? Ich habe ganz viele unterschiedliche Lehrer gehabt, also immer noch. Ich lass mich kontinuierlich weiterbilden. Ich habe eine richtige Coaching-Ausbildung gemacht. Ich habe eine therapeutische Hypnose-Ausbildung gemacht. Ich habe eine Speaker-Ausbildung gemacht. Ich habe ganz viele unterschiedliche Ausbildungen Reiki aus, also ich habe ganz viel, das ist eigentlich, was ich die ganze Zeit mache. Ich bilde mich die ganze Zeit weiter. Mhm. Ich habe eine riesen Bibliothek. Ich weiß, ich habe, glaube ich, tausende von Büchern in meinem Leben gelesen. Ich habe ganz viele Lehrer, mit denen ich aktuell auch einfach arbeite. Ich lasse mich kontinuierlich coachen. Ich besuche Seminare. Ich höre selber Podcasts. Also ich mache ganz viele Online-Coachings, also Online-Programme auch, an denen ich teilnehme und habe ganz viele unterschiedliche, Quellen, sage ich mal, von denen ich mich natürlich auch inspirieren lasse. Und
es geht darum, wie man sein Leben besser also wie man zu seiner Kraft findet, hast du gerade gesagt. Das heißt, nochmal in meinen Worten, wie man am Ende ein glückliches Leben lebt. Kann man das einfach sagen?
Ja, so kann man das, glaube ich, sagen. Also ich würde sogar sagen, wirklich ein außergewöhnlich glückliches Leben. Mhm. Also wirklich ein Leben, das, wo viele Menschen jetzt gerade noch nicht mal wirklich glauben können, dass sie so ein Leben wirklich leben können.
Und was ist der Nummer 1 Trick? Also wenn du jetzt nur kurz Zeit hast oder so, was ist so das Entscheidende, die Kernbotschaft, gibt's das?
Ja, dass deine Gedanken, also es ist wirklich die Gedankenkraft am Ende, dass man komplett das eigene Mindset auf den Kopf stellen muss. Mhm. Also wenn es jetzt wirklich so knackig sein soll, wäre das jetzt die Antwort darauf. Ja.
Das heißt,
alles, also sehr viel von dem, was man bis jetzt glaubt, wie man selber ist, wer man selber ist, wie die Welt ist, wie alles funktioniert, sehr viel einfach erstmal vergessen. Also wirklich absolut sagen, ich stelle mich mal einen Tag lang auf den Standpunkt, dass alles, was ich bis jetzt glaube, nicht stimmt. Und mir dann vorzustellen, okay, welches Leben möchte ich denn erschaffen, wie möchte ich leben? Und abgeleitet von dieser Vision zu schauen, okay, um diese Vision wirklich Realität werden zu lassen, wie müsste ich über mich denken? Was müsste ich über meine Fähigkeiten denken? Was müsste ich über das Leben denken? Was müsste ich über andere Menschen denken? Und dann anzufangen, dieses Mindset quasi in dir zu etablieren, um das, was du erschaffen möchtest, zu matchen.
Und wie ist das für dich jetzt? Also, wenn du es so beschreibst, dann am Ende musst du ja auch irgendwie davon leben, dass du das machst. Und in deinem Podcast, das weiß ich, gibt es keine Werbung. Du machst bei Instagram, wenn ich das richtig sehe, ganz selten mal irgendwie einen Post für was Drittes, meistens für deine eigenen Sachen. Aber wo kommen bei dir sozusagen, womit verdienst du dann dein Geld am Ende?
Mit meinen Online-Kursen. Okay. Also ich habe unterschiedliche Online-Kurse. Also ich habe ein Programm, das heißt die Rise Up in Shine Uni. Die hat mittlerweile über 20.000 Menschen haben daran insgesamt teilgenommen in den letzten 3 Jahren.
Das kostet 500 Euro oder sowas,
ne? Nee, das kostet 299 Euro, beziehungsweise 349 Euro. Es kommt ein bisschen darauf an, ob man es im Early Bird kauft oder später kauft und welche Version man davon quasi kauft.
Also es ist rein E-Learning quasi, ne?
Nee, es gibt ein physisches Workbook dazu. Man bekommt ein Paket nach Hause geschickt.
Aber man trifft dich nicht, das ist jetzt nicht live, also, sondern man.
Nee, es ist nicht live.
Man loggt sich ein. Genau. Und also so glücklich, sagen wir mal, auch wenn es inhaltlich jetzt überraschend ist, aber eigentlich ist es E-Learning, kann man das sagen, oder?
Ja, genau. Ja,
und so Paid sagen. Content sozusagen.
Genau, ja, genau. Ja.
Und das heißt,
also es ist extrem hochwertiger Content. Also es ist wirklich, dieses Programm ist tatsächlich lebenstransformierend auf so vielen Ebenen. Also wir kriegen täglich so viele E-Mails und Feedback von Menschen, die das gemacht haben und die selber nicht glauben können. Also es ist wirklich, das Programm ist wesentlich günstiger vom Preis, als es eigentlich sein müsste, sage ich mal in Anführungsstrichen, von dem, was man bekommt.
Aber du hast es selber alles erdacht oder hast du so ein Team an Autoren oder so, die das zusammen?
Nee, das ist alles von mir komplett erdacht, ja. Mhm. Das ist alles komplett in Eigenarbeit, über die Jahre entstanden. Also ich habe das Programm das erste Mal vor 3 Jahren gemacht und seitdem entwickle ich das kontinuierlich weiter und es findet immer live im Januar statt. Also ich sitze da tatsächlich live morgens auch auf der Couch und mache das 1 Stunde lang jeden Morgen,
aber es einen Monat lang. Aber wenn man jetzt mitmachen möchte, dann muss man nicht immer bis Januar warten, sondern man kann das ganzjährig...
man kann es dann immer nur, also wir haben es dieses Jahr tatsächlich bis August offen gelassen, also dass man bis August die Aufzeichnung dann noch kaufen konnte. Mhm. Aber wir werden es im nächsten Jahr wahrscheinlich nicht mehr so machen, sondern wirklich nur, dass man live teilnehmen kann und dann wird es noch einmal geöffnet und dann kann man sich wieder erst im Januar dazu anmelden.
Und okay, das heißt, die ganzen Teilnehmer sind dann im ganz großen Teil im Januar dabei?
Ja, der größte Teil, ja.
Und das restliche Jahr machst du dann kein E-Learning? Also du verkaufst nur noch sozusagen die Aufnahmen, sagst du?
Naja doch, ich habe noch einen monatlichen Mitgliederbereich, das Higher Self Home, was quasi, ich sage immer, das ist das Netflix für das spirituelle Netflix oder beziehungsweise es ist wie das Fitnessstudio für deine Spiritualität und wo es jeden Monat die Möglichkeit gibt, bei einem Livestream dabei zu sein, Live-Q&A, man bekommt immer ein PDF, es gibt eine Meditation, die man sich anhören kann und ganz viel Content quasi, den man sich runterladen kann. Und das findet jeden Monat quasi statt, das ist so ein monatlicher Mitgliederbereich. Und ich habe noch ein drittes Programm, was wir jetzt gerade, genau jetzt, wo wir dieses Interview führen, das erste Mal gelauncht haben. Das ist I Am. Das ist ein neuer Kurs, wo es darum geht, seine Lebensvision zu finden. Aber der ist auch nur jetzt diese Woche offen und dann ist er wieder geschlossen.
Adroll, eines der häufig übersehenen Marketingnetzwerke, das global aktiv ist. Büros von New York über Sydney bis nach London. Ich habe in den letzten Jahren schon immer wieder über Adroll gesprochen. Häufig kommen die mit so neuen Whitepapern um die Ecke. Auch in diesem Falle gibt es einen neuen Guide, ein Dokument quasi, das sie aufgeschrieben haben. Und in diesem Falle ist das der Ultimate Guide to Growth. Also wie man marketingbasiert über Marketinghebel seine Firma voranbringt. Das fängt damit an, dass man erstmal genau überlegt, wen möchte man eigentlich erreichen, dass man dann recherchiert mit bestimmten Tools, wie erreichen Wettbewerber diese Menschen und wie kann ich das selber schaffen. Das Ganze hat Adroll zusammengestellt. Wenn ihr einfach nach Adroll und dann Ultimate Guide to Growth googelt, werdet ihr das sehen. Ich glaube, das kann ganz interessant sein. Kostet vor allen Dingen auch nichts. Bitte demnächst bei solchen Themen immer an Adroll denken. Und gibt es dafür Vorbilder? Also hast du das alles so, diese Produkte quasi selber ausgedacht? Oder gibt es sozusagen, es gibt ja gerade im Coaching-Bereich in den USA schon seit vielen, vielen Jahren eine ganz etablierte Szene. Ich habe vor kurzem so eine Netflix-Doku gesehen, I'm Not Your Guru von Tony Robbins. Das ist der absolute Wahnsinn. Also das ist ein Milliardenmarkt Coaching. Hier hat man das Gefühl, fängt es gerade erst so an. Also es gibt ja auch für Männer, sage ich mal, noch stärker jetzt so Angebote. Selbst irgendwie, glaube ich, Kollege oder so macht sowas. Du machst, da gibt es jetzt verschiedene Newcomer. Ist eine richtige Betrachtung?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass diese Welle von Persönlichkeitsentwicklung und auch, ich sag mal, moderner Spiritualität, das fängt gerade erst an in Deutschland. Und ich bin so dankbar, dass es jetzt losgeht, weil es so wichtig ist, dass mehr Menschen genau das machen und tatsächlich in ihre Kraft kommen und aus diesem Mangeldenken und aus der Angst rauskommen und mehr wieder ins Herz. So spirituell, wie das jetzt gerade klingen mag, aber das braucht die Welt einfach. Und deswegen, glaube ich, ist es gerade der beste und wichtigste Zeitpunkt, dass das passiert.
Und die Amerikaner sind dann schon für dich so Inspiration, dass du dir da so einen Tony Robbins anguckst und denkst, okay, krass, das möchte ich auch können?
Na, Tony Robbins ist ja online gar nicht so stark. Also, soweit ich weiß, jedenfalls. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt richtige Online-Programme hat. Ich glaube, er hat jetzt dieses Jahr das erste Mal einen Online-Kurs gelauncht. Da ging es aber mehr um Online-Marketing tatsächlich auch und um Masterminds. Aber davor hat meiner Meinung nach Tony Robbins gar nicht wirklich so viele Online-Kurse. Mhm. Er ist ja wirklich live sehr, sehr, sehr krass. Ne? Mhm. Der macht ja wirklich alle 2 Wochen, füllt er seine 10.000, 20.000 Menschenhallen da. Das ist unglaublich krass. Das wäre aber nichts für mich. Ich bin nicht so der Mensch, der... für mich wäre das nichts, jede Woche irgendwie in so einer Halle zu stehen.
Aber gibt es andere, die dich da inspirieren? Also gibt es in den USA?
Wen ich super finde, ist Marie Forleo. Mhm. die macht das zwar nicht für das Thema, was ich mache, also jetzt nicht Live-Coaching, sondern sie macht es auch für tatsächlich Business-Online-Marketing. Dafür steht sie eigentlich, die hat die B-School. Das ist so ein Programm, was auch einmal im Jahr geöffnet wird, wo es genau darum geht, wie man quasi online sein eigenes Business aufbauen kann. Mhm. Und Marie Forleo ist meiner Meinung nach, die hat ein unfassbares Level und Know-how und macht das so toll und so gut. Und also sie ist für mich auf jeden Fall ein Riesenvorbild, was Qualität angeht und so den Anspruch, was man nach draußen gibt. Die ist richtig, richtig toll. Ja. Mhm. Aber ansonsten gibt es jetzt wirklich nicht so viele, auch in Amerika, wo ich jetzt sagen würde, die es gibt immer mal so unterschiedliche Sachen, die ich bei anderen Leuten cool finde. Also ich weiß, dass es in Amerika mehrere gibt, zum Beispiel der Lewis House, der das auch mit so einem monatlichen Membership-Programm macht, was halt super cool ist, um auch einfach kontinuierlich in Kontakt zu sein mit der Community. Mhm. Genau, es gibt so unterschiedliche Leute, von denen ich mich, glaube ich, so immer nuancenweise so inspirieren lasse und mir denke, ja, das ist cool, das kann ich bei mir reinnehmen, das ist cool, das kann ich bei mir reinnehmen. Ja. Und dann ist es halt... Ja. Ich glaube, es ist nur wichtig, immer die eigene Handschrift dann darunter zu setzen. Also ich glaube, es macht nie Sinn, Dinge eins zu eins irgendwie zu kopieren, weil dann wirkt es auch einfach nicht gut. Sondern ich glaube, das Wichtigste ist es, sich inspirieren zu lassen, zu denken, okay, die Idee ist cool, wie kann ich das für mein Business übersetzen? Wie kann das für meine Community gut funktionieren?
Mhm. Ja. Irgendwann habe ich mal gelesen, dass du auch als Vorbild Oprah Winfrey nennst.
Ja, ja, voll. Aber also was ich bei ihr, was für mich bei ihr, was ich bei ihr so toll finde, ist, dass sie als schwarze Frau dann als Journalistin so eine Karriere in Amerika hingelegt hat und eine sehr, sehr dramatische Kindheit selber auch hatte, vergewaltigt worden ist, schwanger geworden ist, das Kind verloren hat. Also so richtig, richtig krass und aber so in ihre Kraft gekommen ist und so, also so toll auch dieses ganze Thema Spiritualität in Amerika halt in den Mainstream gebracht hat. Und das ist für mich einfach das, was ich bei ihr so bewundere. Und ich einfach finde, sie ist so eine coole Frau. Also ja, sie ist für mich ein Riesenvorbild, auf jeden Fall.
Und sag mal zu deinen Büchern. Da warst du sogar auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste, aber ja. Davon kann man trotzdem wahrscheinlich richtig gut leben, oder?
Ob man davon gut leben kann?
Ja, also wenn man auf Platz
1
der Spiegel... Krass, ne? Also man ist Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste und kann davon nicht gut leben. Ja. Eigentlich schon krass.
Nee. Aber also das ist auch... ich schreibe meine Bücher nicht, um davon zu leben. Also das wäre auch... das wäre unrealistisch. Also auch um da mal irgendwie Zahlen zu nennen, damit Leute sich da mal so ein bisschen dran orientieren können. Man bekommt als Autor, selbst als guter Autor, bekommst du... ich sag mal maximal, und das ist schon richtig gut, 12% von deinem eigenen Buch vom, was ist dann, Netto-Verkaufspreis.
Und deine Bücher haben sich so 50.000 Mal verkauft,
habe ich gelesen, ne?
Ja. Dann kosten die
was? Also ich weiß jetzt gerade nicht, was da jetzt der aktuelle Stand ist, aber ja.
Was kosten die dann irgendwie?
Ich glaube, das kostet 16,90 € oder so das Buch. Ich weiß es gerade. Müsste es mir selber. Aber ich glaube, irgendwas zwischen. Also ich glaube, mein erstes Buch kostet, glaube ich, 20 € und das zweite Buch kostet, glaube ich, 16,90 €.
Das heißt, du hast dann irgendwie ungefähr dann bei dir Einnahmen, weiß ich nicht, von 100.000-120.000 € pro Buch.
Ja, ich müsste es mal ausrechnen, aber wahrscheinlich würde es dabei rauskommen, ja, um den
Dreh. Einmalig, ja.
Naja, aber genau. Aber es wird ja kontinuierlich weiterverkauft, ne? Aber es ist natürlich. Aber ein Buch schreibt man nicht, um damit reich zu werden, sondern das Buch ist für mich einfach ein wunderschöner Weg, um meine Botschaft nach draußen zu bringen und Menschen was an die Hand zu geben, worin sie blättern können, weil ich das selber so gerne mag. Und es ist natürlich auch zum Teil Marketing, ja, weil dadurch natürlich noch mehr Leute in Kontakt mit meinen Inhalten kommen.
Aber dann dein Haupt, deine Haupt Kraft aus Marketing-Sicht mal geschaut, ist dann am Ende Instagram. Das ist für dich der wichtigste Kanal.
Damit ist mein Podcast.
Der Podcast? Okay.
Ja.
Okay. Da merkst du noch stärkere Resonanz drauf oder so?
Oder mittlerweile irgendwie mein Instagram-Account ist unglaublich gewachsen im letzten Jahr. Also mittlerweile kann man wahrscheinlich schon sagen, Instagram und mein Podcast, beides. Mhm. Aber beim Podcast ist es halt nochmal so, der erreicht nochmal mehr Menschen. Mhm. Also das ist auch nochmal was anderes, weil ich den Menschen nochmal viel näher bin über den Podcast, weil man ja die ganze Zeit die Stimme im Ohr hat und das ist natürlich auch nochmal ein ganz anderer Mehrwert, der über den Podcast rausgeht. Deswegen, ich glaube, mein Podcast ist das mein Tool, womit ich am meisten Menschen erreiche, ja, und wo ich die intensivste Verbindung zu den meisten Menschen mit aufbauen kann. Mhm.
Und am Ende ist es aber auch ein schönes Modell. Also heutzutage geht dann sozusagen so, Inhalten zu leben, ist in dem Falle ein Podcast und dann hinten raus das E-Learning-Tool oder die deine, darf man dazu Academy sagen? Wahrscheinlich schon, oder?
Ja.
Und Instagram, wir reden da so von 140, 150.000 Followern, mit denen du da aufgebaut hast. Ne?
Genau, ja.
Okay,
aber da kann auch jeder für sich selber schauen, was macht Sinn. Also es ist auch nicht für alle E-Learning irgendwie. Das Gute bei E-Learning ist natürlich, es ist nach oben skalierbar. Also ne, du kannst ja, es können ja unendlich viele Menschen an meinen Online-Kursen teilnehmen. Und das ist natürlich super toll. Also sowohl für alle Menschen als auch für mich. Da gewinnen natürlich beide Seiten unglaublich dran. Aber für manche Menschen ist es natürlich auch cooler, irgendwie zu sagen, nee, ich möchte am Ende einen Workshop anbieten, den man natürlich aber auch filmen kann und dann auch wiederum als E-Kurs auch anbieten kann. Also da kann man ja durchaus auch kreativ sein, was sich da für einen irgendwie richtig anfühlt.
Wie groß ist denn die ganze Firma also die Laura Marlina Seiler Firma? Oder bist du es ganz allein am Ende, die alle Kanäle
spielt? Nein. Wir sind mittlerweile, also fest angestellt 10.
Okay. Und das sind meistens dann auch journalistische Leute, die sozusagen?
Nein, überhaupt gar nicht. Nein, gar nicht. Also wirklich inhaltlich mache ich alles. Mhm. Wir haben 3 Leute im Customer Support. Wir haben 2 im Marketing. Wir haben einen im IT-Bereich für Logistik und meine Assistentin und fürs Community Management.
Okay. Und erlebst, also jetzt, wenn du in Berlin unterwegs bist, wirst du da auf der Straße häufiger angesprochen oder sowas? Wie muss man sich das vorstellen? Oder ist das relativ entspannt?
Nee, ich werde eigentlich mittlerweile jedes Mal, wenn ich in Berlin draußen bin, oder egal, wo ich mittlerweile bin, ich wurde sogar auf Hawaii angesprochen 3-mal.
Wirklich?
Das ist
von anderen deutschen Touristen, logischerweise.
Ja, das ist ganz verrückt. Oder auch auf Mallorca, also ist egal, wo ich bin. Ja, ist ganz verrückt.
Okay. Ja. Und aber ich meine, das heißt, die Menschen sehen dich dann schon irgendwo, auch in Medien hast du relativ viel, auch Artikel und es gibt eine Menge Informationen, PR würde man sagen, um dich. Und du machst aber auch ein bisschen Live-Events, aber jetzt keine großen Hallen. Ne? Ich habe gelesen, so immer so ein paar hundert an die 1000 Leute machst du auch schon dann und wann mal. Ne?
Also ich mache genau, wir machen so 3 Events quasi für uns aus unserem eigenen Unternehmen heraus. Wir haben unser eigenes Festival, was wir machen, was super schön ist, was wir nächstes Jahr aber auch mit über 3000 Menschen machen werden. Wir haben von dem Online-Programm ein Live-Event am Ende quasi mit 1000 Menschen und machen dann meistens noch irgendwie ein anderes inhaltliches Event im Laufe des Jahres und nächstes Jahr werden aber noch ein paar mehr Events auf jeden Fall kommen und was ich halt mache, ich spreche viel auf anderen Bühnen. Also ich war jetzt in München in der Olympiahalle, das waren glaube ich über 12.000 Menschen. Es gibt mittlerweile.
Haben die dich gebucht oder hast du das? Also wie kam das? Also in der Olympiade?
Nee, da wurde ich gebucht, genau.
Von einem anderen Veranstalter und da waren noch andere Leute? Genau. Warst du da alleine dann?
Genau, nee, da sind dann noch andere Speaker.
Okay. Mal wieder ein Hinweis auf Get Safe. Die Kollegen aus Heidelberg mit der ungewöhnlichen Gründergeschichte, die ich jetzt hier gerne erzähle, in aller Kürze, in wenigen Sekunden. Der Gründer Christian Wiens hat nämlich aus Versehen eine handgefertigte Fortuna-Statue aus Bronze seines Vermieters beim Aufräumen eines Kellers zerstört und dabei 10.000 Euro Schaden angerichtet und wusste dann gar nicht, ob er dagegen versichert ist oder nicht. Hat das dann versucht rauszubekommen, aber da gab es irgendwie nur 20 Aktenordner im Schrank seiner Eltern und auch telefonisch gab es von der Versicherung damals wohl keine Antwort. Allerdings, das hat ihn dazu bewogen, eine eigene App zu bauen, die 24 Stunden, 7 Tage die Woche erreichbar ist, die ganz einfach funktioniert, wo man sofort weiß, gegen was bin ich wie versichert. Das Ganze ist Get Safe und ihr könnt jetzt Get Safe ausprobieren oder euch anschauen. Am besten, ihr geht einfach mal auf omr.hello, getsafe mit f.com, omr.hello, getsafe.com und schaut euch mal an, wie eine Haftpflichtversicherung heute funktioniert. Übrigens, für alle, die das hier hören, wenn ihr mitmachen wollt, die ersten 6 Monate sind kostenlos. Aber es ging immer um das Thema sozusagen Self-Improvement, Achtsamkeit, also sozusagen logischerweise um deine Themen.
Genau, Persönlichkeitsentwicklung,
Okay, aber das ist ja schon dann irgendwo offensichtlich auch schon ein Geschäftszweig, ne? Ich meine, was ich in den USA nochmal so ein bisschen gesehen habe, dieser absolute.
Also nur ganz kurz, ich habe da nichts dran verdient.
Ah, okay.
Also das ist, da spricht man dann quasi So. Das ist dann eher einfach, weil es für beide Seiten natürlich cool ist. Aber das ist nicht das. Da haben wir in Deutschland noch nicht die Gagen, die man in Amerika bekommt. Ich weiß, dass Kollegen von mir in Amerika, die quasi genau das Gleiche machen wie ich, eine ähnliche Reichweite haben, die nehmen um die 75.000 Euro für eine Keynote.
Wow. Ja. Aber ich wollte nämlich gerade sagen, der Urvater dieser ganzen Self-Empowerment und Self-Improvement und Sache ist ja eigentlich so ein Mensch namens Deepak Chopra, heißt der, glaube ich, ne?
Deepak Chopra.
Und der ist da, glaube ich, sogar mit Milliardär geworden, sowas zu machen. Also wahrscheinlich ist mittlerweile auch Tony Robbins auf dem Weg zum Milliardär.
Aber Tony Robbins ist mehrfacher Milliardär.
Ist er.
Aber nicht mit dem, also unter anderem natürlich verdient er auch sehr, sehr viel Geld mit den Live-Geschichten. Aber ich glaube, Tony Robbins hat selber über 35 Firmen in unterschiedlichsten Bereichen. Also der macht so viele Sachen. Der ist mehrfacher Milliardär.
Okay. Also ich muss sagen, ich habe ist ja ein Hinweis hier für alle Hörer, die es nicht gesehen haben, die Netflix-Doku gesehen. Ja. Und ich fand es schon auch ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Also dass die
ja,
Leute, dass sozusagen ungeprüft so jemand so viel Vertrauen entgegengebracht bekommen, dass die Leute sich da komplett auf ihre eigene Historie über Bord werfen, sag ich mal, und sich diesem Herrn da anvertrauen, fand ich schon krass, einfach so zu sehen.
Ja, aber es ist ja, also am Ende ist es ja erstens eine freiwillige Entscheidung, dahin zu gehen. Also man guckt es sich ja vorher an und schaut dann, okay, ist es was für mich, ist es nichts für mich. Und am Ende ist es ja auch einfach immer wichtig, das sage ich zum Beispiel auch bei allem, was ich mache, halt lasst euren eigenen Verstand natürlich eingeschaltet. Also es ist natürlich wichtig, alles immer zu hinterfragen und immer zu gucken, passt es für mich, ist es stimmig für mich, ist es das, was ich jetzt gerade brauche oder nicht. Also auf jeden Fall, ich finde, das ist unglaublich wichtig, da. Ja, und ich meine, Tony Robbins ist, der macht das seit 40 Jahren und ich glaube, der hat, da kann man schon vertrauen, dass der ziemlich genau weiß, was der da macht und dass das, was er macht, auch wirklich gut ist und wirklich, also der macht schon einen ziemlich guten Job.
Mhm.
Ja.
So ganz profane Frage, also mit Marken, weil wir auch hier hören ja auch viele Markenverantwortliche zu, arbeitest du aber eigentlich nicht mehr richtig zusammen, ne? Sondern du machst wirklich eher deine eigenen Sachen und ganz selektiv nur noch Postings für Dritte, korrekt?
Ich mache gar keine Postings für Dritte.
Okay.
Also das Einzige, was ich mache an Postings für Dritte, ist, wenn es nachhaltige Projekte unterstützt. Also wenn es irgendwelche Sachen sind, wo ich weiß, okay, das ist cool, weil damit irgendwie irgendwas unterstützt wird, was die Welt besser macht. Aber ich mache jetzt nicht irgendwie einen Post für einen neuen Toaster oder so.
Ja, okay, aber ich hatte irgendwie gesehen, so Yoga-Sachen hattest du mal, also...
Ach so, mit Herrn, ja.
Sowas hatte ich, also da dachte ich, das sei vielleicht, also man weiß es ja noch nie so ganz genau, warum ist es jetzt da? Und dann dachte ich, es wäre vielleicht bezahlt, aber...
Nee, bezahlt ist es alles nicht.
Okay.
Also ich habe noch nie für irgendeinen Post Geld genommen.
Okay, also das heißt, daran glaubst du auch nicht, dass, also du siehst dich gar nicht jetzt als klassisches Medium, das auch irgendwie Anzeigen finanziert sein könnte, sondern du glaubst wirklich in deine eigenen Inhalte, die müssen sich verkaufen.
Ja. Also ja, das ist für mich, die Frage hat sich mir nie gestellt, weil ich bin jetzt auch nicht so ich bin ja keine Influencerin. Ich lebe nicht von meinem Instagram-Account, sondern ich lebe davon, dass ich das Leben von Menschen positiv transformieren möchte und sie darin unterstützen möchte. Und mir geht es darum, dass die Leute die Kurse machen und wirklich was in ihrem Leben verändern. Das ist das, worum es mir geht. Und nicht, dass ich irgendwie mit irgendeinem Post 1.000 Euro verdiene. Das spielt für mich überhaupt gar keine Rolle.
Aber sag mal, wenn du so ein Buch rausbringst, das ist ja schon spektakulär, das auf Platz 1 von so einer Bestsellerliste zu bringen. Hast du es dann einfach bei Instagram ein paar Mal gepostet und im Podcast erwähnt, dass du ein Buch hast? Oder wie kam das, dass das so gut funktioniert hat?
Also ich glaube, also tatsächlich, ich habe halt eine unfassbar tolle Community, die so sehr hinter all dem stehen, was ich mache und die sich einfach immer freuen, wenn irgendwas Neues kommt. Und ich glaube, dass das war tatsächlich so, dass ich habe es im Podcast erwähnt, ich habe es auf Instagram erwähnt und dann haben es sehr, sehr viele Menschen vorbestellt und weiterempfohlen. Und
auf geht's.
Genau.
Gibt es denn Medien oder sagen wir mal Tools, mit denen du direkt interagieren kannst? Podcast ist jetzt ja kein Medium, wo man interagieren kann, oder nur indirekt. Instagram schon ein bisschen besser. Also du hattest gerade schon mal kurz gesagt, Facebook-Gruppen, da kann man ja sehr viel direkt chatten, direkte Antworten geben oder weiß nicht, irgendwelche großen WhatsApp-Gruppen. Also machst du sowas halt auch, so richtig interaktive Plattformen oder weniger?
Also wir haben bei uns in den Mitgliederbereichen immer einen Chat. Mhm. Ich habe meinen eigenen Chat programmieren lassen, den wir quasi in unseren Mitgliederbereichen haben, der total darauf angepasst ist, was wir quasi brauchen. Und genau, und da kann ich direkt in Kommunikation gehen mit den Leuten. Dann natürlich in den Facebook-Gruppen gehe ich oft live. Ich gehe bei mir auf Instagram oft live und connecte mich da einfach mit den Leuten. Und mir schreiben natürlich auch viele Menschen Nachrichten. Und ich mache auch viele in den Kommentaren von den Posts.
Genau. Das machst du alles selber?
Ja, also zum Teil. Ja, nicht alles. Also in den Facebook-Gruppen nicht. Aber klar, wenn ich live gehe, mache ich es natürlich selber. Ja, und ich kommentiere aber auch viel selbst. Ja.
Und wo bist du in 10 Jahren? Also machst du das dann weiter nur im größeren Stil oder hast du das Gefühl, du müsstest mal Themen dazunehmen oder dich thematisch irgendwie verändern oder entwickeln? Oder machst du überhaupt Gedanken darüber, was in 10 Jahren sein könnte?
Also in 10 Jahren wird das, was ich jetzt mache, auf jeden Fall nochmal 100-fach größer sein. Und wir haben auf jeden Fall viele große Pläne. Ich möchte tatsächlich auch, ich würde gerne ein Netflix-Special machen, allerdings in einer etwas anderen Form. Und also so eine kontinuierliche Serie auf Facebook, auf Netflix, finde ich super geil. Mhm. Und ich werde ausbilden, nicht dieses Jahr, aber also 2021 werde ich auf jeden Fall auch ausbilden, damit mehr Menschen auch mit den Tools arbeiten können, die ich quasi auch nutze. Mhm. Und
Tools, ja, meinst du also, damit aber sozusagen so mentale Tools, ne? So,
genau.
Ja. Gibt es da irgendein Tool, was man so kennt, dass man jetzt vielleicht noch als Anwenderwissen hier aus dem Podcast rausnehmen kann, sagen kann, das google ich mal, das gucke ich mir jetzt auch mal an, so ein, das ist das allererste Einstiegstool, so das ist der, weiß ich nicht, der Schneeflug für Self-Improvement?
Also das eine ist auf jeden Fall Meditation. Also ich finde, jeder Mensch sollte anfangen zu meditieren, weil es so unfassbar kraftvoll ist auf allen Ebenen. Also es ist nicht nur, dass dein Nervensystem dadurch entspannt, sondern du wirst einfach klarer, du wirst fokussierter, du gehst einfach in diese diese innere Schau und das ist einfach so, also Meditation wäre das erste Tool, was ich jedem empfehlen würde. Damit zusammenhängt der eigene Atem, also anfangen richtig zu atmen, tief zu atmen, sich wieder mit dem Atem zu verbinden. Und also das wären die beiden Tools, wo ich einfach sagen würde, wenn man damit anfängt zu arbeiten, hat man eigentlich schon ziemlich viel gewonnen.
Glaubst du eigentlich, dass sozusagen diese Entwicklung von ich sage jetzt trotzdem nochmal, obwohl es dich nicht genau trifft, aber das Gesamtgenre ist ja trotzdem da, dieses Thema Achtsamkeit und sich selbst zu verbessern, das jetzt ja sehr stark boomt und du erwartest ja auch eine super starke Entwicklung, hast du gerade gesagt, aber in der Welt insgesamt hat man das Gefühl, gibt es auch jetzt sehr viele Entwicklungen, die irgendwie eigentlich eher problematisch sind, so politisch gesehen, gesellschaftlich geht es irgendwie auseinander. Was man da so sieht, ist eigentlich eher keine Verbesserung, sondern irgendwie so in der kollektiven Welt scheint es irgendwie eher Rückschritte zu geben, während es in der ganz individuellen Welt sehr viel Aufmerksamkeit und eher Fortschritte gibt. Ist das eine korrekte Beobachtung oder hängt das miteinander zusammen oder ist das irgendwie Zufall oder stimmt das vielleicht gar nicht?
Ich glaube, es kommt immer darauf an, so ein bisschen, wo man hinguckt. Ich glaube schon, dass es gerade ein merkliches Aufwachen gibt bei vielen Menschen und eine starke Suche nach einem tieferen Sinn und nach mehr Tiefe im Leben. Mhm. Gerade, glaube ich, weil die Kontraste gerade so stark sind und weil sich so viele Menschen fragen, okay, wie kann das eigentlich gerade alles so sein? Ich glaube auch, dass diese Krise, die wir gerade haben, ob es der Klimawandel ist, ob es die Plastik verseuchten Meere sind. Ich glaube, dass das eine Riesenchance ist für uns Menschen, kollektiv etwas zu verändern in der Welt. Und dass das erste Mal der Klimawandel ist und auch die verschmutzten Weltmeere, das ist das erste Mal ein Problem, was uns alle betrifft. Das heißt, es ist auch das erste Mal, dass wir gemeinsam davor stehen, dass wir sagen, wir müssen gemeinsam eine Lösung finden. Und dafür braucht es meiner Meinung nach Persönlichkeitsentwicklung und eine Veränderung des Bewusstseins der Menschen von, es geht nur um mich, hin zu, was braucht eigentlich die Welt, was brauchen wir alle, wie können wir gemeinsam etwas verändern.
Ja. Und da bist du aber optimistisch, also dein Lebensmotto ist da wahrscheinlich sehr optimistisch und sehr zukunftspositiv.
Natürlich.
Natürlich.
Alles andere wäre ja fatal. Also natürlich, natürlich schmerzt es mich unglaublich zu sehen, was gerade alles passiert, aber ich fokussiere mich einfach darauf zu sagen, ich werde so gut ich kann, so viel Liebe, wie ich nur kann, in diese Welt bringen. Und dafür bin ich da.
Okay, was für ein Schlusswort. Ich meine, mehr kann ich jetzt eigentlich nicht fragen, weil das kann man jetzt nicht besser abrunden. Vielen Dank, dass du es so offen und einfach direkt erzählt hast. Ich war wirklich neugierig. Ich beobachte es aus der Ferne schon eine ganze Weile, sehe dich da in den Podcast-Apps häufig. Leute erzählen mir davon. Und ja, jetzt habe ich es mal von dir selber hören dürfen. Vielen Dank.
Ich danke dir, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank für deine schönen Fragen.
Alles klar. Okay, Laura, ciao, ciao.
Ciao.
Was? So, übrigens eine Sache diese Woche noch ganz besonders. Und zwar habe ich jetzt hier noch einen anderen Gast im Podcast, der ein Buch geschrieben hat. Dazu kommen wir gleich. Außerdem ist der Gast sicherlich vielen, die insbesondere die deutsche Startup-Szene verfolgen, gut bekannt. Er macht seit über einem Jahrzehnt die Website deutschestartups.de. Und er ist genau wie ich aus dem Ruhrgebiet. Dazu kommen wir gleich. Und er teilt sich quasi mit mir die podcastseitige Betreuung von Sven Schmidt, also sozusagen, wir teilen uns Sven, die meisten werden schon wissen, die Rede ist von Alex Hüsing. Moin Alex.
Hallo, ja, schön, dass ich hier sein darf.
Erzähl mal ganz kurz, du machst seit, jetzt wie viele Jahren, stimmt das, über 10 Jahre jetzt,
Deutsche Startups? Ja, ne? Schon über 10 Jahre, 2007 haben wir losgelegt mit deutschestartups.de und seitdem betreuen wir die deutsche Startup-Szene, haben viele Startups kommen, viele wieder gehen sehen, aber auch genießen gerade die Hochzeit der Startup-Finanzierung.
Du hast ja sogar den Begriff, wie ich immer höre, bei euch im Podcast erfunden vom goldenen Herbst, also goldene Zeiten, goldenen Frühjahr, goldenen Sommer. Es ist wirklich eine ungeahnte Zeit in der deutschen Szene, weil so viel Geld einfach da ist, ne?
Das ist richtig. Also es war noch nie so viel Geld auf einmal in der Szene. Es wurde noch nie so viel investiert. Also ich kann es immer nur nennen, wie vor 10 Jahren, als wir angefangen haben mit deutschestartups.de, da waren 5 Millionen für WUGA, das waren die Summe, wow, ganz Berlin hat geschrien, so, oh, 5 Millionen für ein Startup. Und heute sind 5 Millionen ja schon fast eine Seed-Finanzierung und wir reden davon, dass Startups halt 3-stellige Millionenbeträge bekommen.
Erzähl mal so ein bisschen deine eigene Reise. Du bist ja aus Bottrop, ne?
Genau, ich bin aus Bottrop, im Weltmeisterjahrgang 1974 in Bottrop geboren. In Bottrop aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe in Bochum studiert und bin dann 2000 aus dem Revier nicht geflohen. Aber ich habe ein Volontariat in Heidelberg beim Kress Report bekommen und war dann 3 Jahre da vor Ort. Das war ursprünglich sozusagen gedrucktes Magazin. Und wir haben aber auch, also ich habe im gedruckten Magazin über die Startup-Szene auch geschrieben, schon damals. Ja, den Begriff gab es damals schon, das fragen immer viele. Und von da hat mich der Weg dann nach Berlin geführt. Und ich war dann erst freier Journalist und habe dann 2007 bin ich von Voskötter zusammen deutschestartups.de gegründet.
Und jetzt sag mal, du hast aber trotz all der Jahre in Berlin die Nähe zum Ruhrgebiet nie verloren und hast ja sogar ein Buch gemacht über das Ruhrgebiet bzw. über das Digital-Business und die Startups des Ruhrgebiets.
Genau, also als Bottropper kommt man ja nicht drum rum, da muss man ja dem Ruhrgebiet verbunden bleiben. Familie lebt ja auch noch da, also Vater, Schwester, Tante, Onkel und so weiter. Neffen sind alle noch im Ruhrgebiet zu Hause. Dementsprechend war ich immer auch im Ruhrgebiet und habe natürlich irgendwie immer auch nach Startups gesucht aus der Region. Da gab es lange Zeit halt sehr wenig und mittlerweile gibt es aber auch im Ruhrgebiet eine relativ umtriebige und erfolgreiche Startup-Szene, nur die wird halt einfach nicht wahrgenommen.
Heißt das Buch?
Das Buch heißt Wann endlich grasen Einhörner an der Emscher? Startups im Ruhrgebiet. Und das habe ich zusammen mit Christina Casalla, Semeja Algan und Veronika Hüsing geschrieben. 272 Seiten. Genau, das ist meine Frau.
Und welches, also wie viele Startups wirst du da oder werden darin porträtiert?
Also es gibt 30 große Geschichten über Unternehmen aus der Region. Also wer jetzt sagt, so ein Buch über Startups im Ruhrgebiet interessiert mich nicht. Wenn man mal den Klammer Ruhrgebiet weglässt, dann geht es einfach um Unternehmergeschichten aus der Region. Also Unternehmen wie Urlaubsguru, Gastrohero, Baudu und natürlich ist Svens Unternehmen, haben wir ja schon drüber gesprochen, Maschinensucher ist natürlich auch vertreten. Aber auch so alteingesessene Unternehmen wie G-Data. Das hat kaum jemand auf dem Schirm, dass G-Data eigentlich aus dem Ruhrgebiet ist.
Mhm. Welches ist denn das wertvollste Startup, wenn man das so sagen kann, aus dem Ruhrgebiet aktuell? Also nach letzter Finanzierungsrunde oder nach so deiner Schätzung?
Ja, Finanzierungsrunden gibt es im Ruhrgebiet leider noch relativ wenige. Gerade gab es eine große Runde bei VMware, die sind auch im Buch vertreten. Das ist ein Cybersecurity-Startup. Aber wenn man sich anguckt, das angesprochene G-Data, die sind da schon 30 Jahre alt, lange kein Startup mehr. aber die machen 40 Millionen Umsatz, haben über 500 Mitarbeiter. Das ist schon eine richtig große Nummer. Aber auch so Unternehmen wie Urlaubsguru mit 200 Mitarbeitern, das sind schon Dimensionen, da kann man sich auch mit zeigen.
Aus Unna sind die Kollegen, ne?
Genau, die sind gebürtig aus Unna, halten da, glaube ich, auch die Fahne sehr hoch. Das Unternehmen hinter Urlaubsguru heißt ja auch Unique und das UN darin, das steht dann auch für Unna.
Ja, ja, also ich die waren auch schon mal vor 2 Jahren, glaube ich, oder so bei uns im Podcast, also dem verfolge ich das auch recht eng. Und wie gesagt, Unna ist ja eh die Stadt, sozusagen, die ein bisschen aushängeschild vom Ruhrgebiet geworden ist, aufgrund des berühmten Films Bang Boom Bang, der da entstanden ist. Und was man ja wirklich sagen muss, es gibt ja immer mal wieder Firmen, die man sogar auf dem Schirm hat, die eigentlich auch Startups sind. Also Naketano zum Beispiel, mein Lieblingsbeispiel, ist ja, wenn man das jetzt als Startup bezeichnen würde, was es de facto ist, also die Modemarke Naketano, wahrscheinlich generell in Deutschland eine der absoluten Superstories, aber die fliegen halt immer unterm Radar, beziehungsweise spielen so ein anderes Rennen. Die tauchen nie in der Gründerpresse auf, aber ich würde mal tippen, die sind ja wahrscheinlich, naja, zumindest wären die, wenn sie das weitergemacht hätten, die haben es ja eingestellt, wären die 700, 800 Millionen wert. Ich glaube, die haben 50, 60 Millionen Euro Ergebnis gemacht, also unfassbar. Und der Kollege, einer von den beiden Gründern, die beide aus Essen sind, hat sich jetzt sogar am Viertligisten Rot-Weiß Essen beteiligt und dafür gesorgt, dass Essen gerade auf Platz 1 der vierten Liga steht.
Das ist auf jeden Fall sehr viel wert. Also ich bin ja aus Bottrop und von uns aus konnte man früher noch die Flutlichtmasten vom RWE-Stadion in der Hafenstraße sehen. Mittlerweile ist da alles zugewachsen. Das sieht man nicht mehr. Aber ich habe eine tiefe Verbundenheit zu Rot-Weiß Essen. Das erste Fußballspiel, so richtige professionelle Fußballspiel, das ich gesehen habe, war Rot-Weiß Essen gegen Bayern München irgendwann in den 80er Jahren im DFB. Pokal.
Wow, es geht mir ganz ähnlich. Also es ist ein Essen-Vogelheim, das Stadion, muss man sagen. Hafenstraße, Georg-Melches-Stadion, da kriege ich direkt Gänsehaut, wenn du das erzählst, weil ich da auch, das ist mein erstes Spiel, ich da gesehen habe, RWE, Lothar auf die Stange. Also es werden wenige hier verstehen, aber das war damals bis heute 12.000 Fans an der Hafenstraße bei guten Spielen. Also legendär und insofern sage ich mal vielen Dank an die Kollegen, die alle in den letzten Jahren Naketano-Klamotten gekauft haben, denn jetzt über Umwege finanziert ihr über den Gründer, der jetzt bei RWE eingestiegen ist, sozusagen unseren Verein und vielleicht gibt es den mal bald wieder im Profifußball. Okay, was meinst du, wenn man so ein Buch macht? Was für eine Auflage hast du im Kopf? Kann man da schaffen?
Also wir sind jetzt schon erfolgreicher, als ich jemals gedacht habe. Also das Buch ist offiziell am 26. August erschienen. Die offizielle Buchpremiere ist am 23. September. Mhm. Und mit Erscheinen des Buches haben wir eine zweite Auflage drücken müssen. Die erste Auflage von knapp 2000 Exemplaren, die war noch nicht ganz weg, aber fast so weg, dass wir Amazon und die großen Versandhändler gar nicht mehr hätten beliefern können, hätten wir nicht sofort eine zweite Auflage gedruckt.
Und jetzt, was glaubst du insgesamt? Also schafft man dann am Ende so 5.000, 6.000 Verkäufe, meinst du?
Also ich hoffe es. Also die zweite Auflage sind weitere 3.000 Exemplare. Und da schauen wir, dass wir die gut verkauft kriegen in den nächsten Wochen, Monaten. Und dann gibt es eine dritte Auflage, das hat der Verlag schon versprochen. Und die wird dann auch 16 Seiten mehr haben. Also wir arbeiten dran, wir glauben dran.
Na, aber sag mal, für dich ist es auch kein Projekt, wenn man sich jetzt die Zahlen hochrechnet. Das Buch kostet, glaube ich, wie viel kostet das Buch im Einzelverkauf?
Das Buch kostet gerade mal 9,90 €, also 272 Seiten, Hardcover mit Lesebändchen. Das ist also ein echter Kampfpreis, auch vom Verlag so gewollt. Um das auch einfach so, das wird halt auch an vielen Stellen im Ruhrgebiet dann einfach liegen, wo Menschen unterwegs sind, sei es in Museen und anderen Buchshops. Und für 9,90 € kann das hoffentlich auch jeder dann mitnehmen.
Alles klar. Also ich finde das eine extrem gute Sache, denn wie gesagt, da sind wir uns, sind ja beide auch verbunden. Ich aus Essen, Bottrop bei dir. Also insofern hoffe ich, dass das der eine oder andere liest, der eine oder andere die Region wahrnimmt. Es ist eine wahnsinnig schöne Heimat für mich bis heute und ich glaube, du sagst das ja genauso, obwohl du jetzt in Berlin bist, ich bin in Hamburg, also wir haben schon andere Sachen, kollektiv andere Sachen erlebt, aber da kann man sehr gut leben. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch das Buch anschaut, ich habe gehört, wenn man Hüsing googelt und Einhörner, dann kommt sofort das Buch. Also in dem Sinne, Alex, vielen Dank. Und ja, man kann dich ja regelmäßig hören im Podcast mit dem Kollegen Schmidt. Außerdem, ich glaube, demnächst Ruhr-Summit, vielleicht noch ein kurzer Shoutout, sagt man ja, an die Kollegen, die demnächst im Oktober das Ruhr-Summit machen. Da sind wir, glaube ich, beide am Start. Ich da im Live-Podcast mit Sven. Also ich hoffe, wir konnten hier noch ein bisschen unserer Heimat was Gutes tun.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier das Ruhrgebiet zu promoten. Ich fühle mich so ein bisschen als Markenbotschafter für das Ruhrgebiet mittlerweile. Und ja, du hast es angesprochen, auf dem Ruhr-Summit bin ich auch. Da stelle ich das Buch auch nochmal auf der Bühne vor und spreche auch mit ein paar VCs über die Startup- und VC-Landschaft im Ruhrgebiet.
Alles klar. Alex, mach's gut, hau rein.
Ja, danke, tschüss.
Neben unserem OMR-Match, wovon ich ja eingangs gesprochen habe, also unserem neuen Matchmaking-Produkt im Jobbereich, haben wir seit einigen Monaten schon ganz intensiv an der OMR Academy gearbeitet, habe ich auch schon hier häufiger erzählt. Unter omr-academy.de gibt es jetzt den ersten Kurs, da kann man lernen, wie man Facebook- und Instagram-Advertising-Experte wird. Das ist ein 10-wöchiger E-Learning-Kurs. Ich glaube wirklich ganz als wichtige Säule für OMR an E-Learning. Das ist immer mehr, die ersten Response, da sind wirklich super, sehr viel Anmeldung, sehr viel Interesse für diese OMR Academy und vor allem auch für die Themen Facebook und Instagram. Wer mitmachen möchte in diesem ersten Kurs, 2 bis 3 Wochenstunden Lernaufwand, kann man natürlich alles von zu Hause aus machen, online abrufen die Themen. Bitte schaut es euch an, omr-academy.de.